Manche Psalmen atmen so eine bäuerliche und eine ländliche Luft. Andere, die feiern das Fest vom König. Wiederum andere, die preisen die Herrlichkeit von der Stadt Jerusalem oder die Schönheit vom Tempel. Unser Psalm, den wir gehört haben, der ist in der Arena vom Leid geschaffen worden. Ja, die überwiegende Mehrheit von allen Psalmen, die stammen aus der Landschaft vom Schreien. Und doch, es sind Schreie in der Nacht, die gegen alle Hoffnung dagegen ankämpfen, dass es irgendwann wieder am Morgen gibt. Und in allen Psalmen steckt zumindest ein kleiner Hauch und in Barnen auch ein ziemlich heftiger Wind von der Herrlichkeit und von der Erhabenheit Gottes. Um das geht es in der heutigen Predigt, die Herrlichkeit und die Erhabenheit Gottes. Ich hatte 6 Predigten, seit ich hier in Uetiken angefangen habe. Und in allen 6 Predigten könnte man mir vielleicht vorwerfen, dass ich nur danach gefragt habe, nach dem Ziel vom Christenleben. Was sind die Ziele von uns als Christen? Das waren die letzten 6 Predigten. Heute möchte ich es darum umkehren und fragen, was ist das Ziel Gottes? Was ist das oberste Ziel Gottes in der Weltgeschichte? Was ist sein grösstes Anliegen? Die Frage ist, wieso ist die Frage überhaupt so wichtig? Wieso sollen wir wissen, was Gottes oberste Ziel ist? Ganz einfach. Ich meine, dass es für ein Kind Gottes nichts Nebensächliches ist, wenn er fragt, was das grösste Anliegen von seinem guten Vater ist. Welche Schande ist es doch, wenn ein Kind sich nicht darum kümmert, um auch die Interessen von seinem guten Vater. Und darum sollte unser grösstes Anliegen sein, zu wissen, was ist Gottes sein wichtigstes Ziel, was ist sein wichtigster Wunsch, was ist sein grösstes Anliegen, was ist er innerlich am meisten bewegt von. Oder wir können es auch umgekehrt oder ein bisschen anders sagen, man kennt eine Person nie wirklich, wenn man nicht weiss, was diese Person am liebsten hat. Du wirst eine Person nie kennen, wenn du nicht weisst, was sie insgeheim wünscht. Und so ist es auch mit Gott. Es macht keinen Sinn, wenn wir sagen, ich kenne Gott, aber wir haben keine Ahnung darüber, was er für ein grosses Ziel hat. Und ich sage es ganz unumwunden jetzt am Anfang der Predigt, Gottes oberste Ziel, sein höchstes Anliegen, das, was sein Herz dafür brennt, das ist von Anfang der Weltgeschichte bis zur Vollendung die Manifestation von seiner Herrlichkeit und Erhabenheit. Dass seine Herrlichkeit sichtbar wird und dass alle Menschen darüber erstaunen. Und so haben wir in der Mitte vom Psalm und auch ganz am Schluss vom Psalm den einen Vers, der das dokumentiert, wo es heisst, erheb dich Gott über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Vers 6 und Vers 12. Erhebe dich Gott über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Ich glaube, das ist das Eindrücklichste, wo ich mich darauf sehne, dass Gott sich erhebt. Ich glaube, das ist das Größte, das ist das Begehrenswerteste überhaupt, dass Gott in seiner Macht und Herrlichkeit erscheint. Ich glaube, es ist so wie eine Meeresoberfläche, aus der plötzlich auf einmal etwas auftaucht. Und alle Augen schauen dort hin und sind gewundert, was kommt da aus dem Wasser. Oder es ist wie der Augenblick, wo der Star die Arena betritt und alle in tosenden Applaus ausbrechen und nicht nur das lange Anstehen und die lange Wartezeit, sondern auch noch das Schnaufen vergessen. Oder es ist vielleicht so wie der Moment, wo der erste Sonnenstrahl über den Hügelzug gleitet und die dunstige Landschaft durchdringt und wie durch ein Prisma in allen Farben erscheint. Das ist der Moment, wo Gottes Herrlichkeit erscheint. Und das ist nicht nur das eine, die Herrlichkeit Gottes ist nur die eine Seite. Das andere, das weiss der Psalm auch, nämlich Gottes Erhabenheit. Dass Gott nicht nur herrlich ist, sondern dass es auch um seine Erhabenheit geht. Wenn es da heisst, Gott erhebt dich, dann ist nicht nur gemeint, dass man seine Pracht und Vollkommenheit sieht, sondern auch seine Macht und Hoheit. Dass nämlich, wenn Gott aufsteht, der König der Welt aufsteht, der Herrscher, der Held, der Allmächtige, der, wo David im Vers 3 sagt, der Höchste ist und der Vollender. Das ist das ultimative Ziel Gottes, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird und seine Erhabenheit. Ich habe hier den Psalm genommen, aber die ganze Bibel zeigt uns das, dass es am Schluss darum geht, dass seine Herrlichkeit erscheint. Man mag vielleicht fragen, hat Gott das Ziel nur deshalb, weil er eine begeisterte Reaktion von uns möchte? Oder weil ihm etwas fehlt und er muss mit seiner Manifestation von der Herrlichkeit das irgendwie einholen? Nein, niemals. Gott ist alles in allem. Er braucht nichts. Ja, er weiß auch, niemand anderem kommt die Ehre zu, die ihm zukommt. Aber es ist ein Geheimnis, glaube ich, von der Herrlichkeit Gottes, dass wenn ein Mensch sie sieht, alle Verlangen von seiner Seele gestillt sind. Ich glaube, es gibt keine Stillung von unseren allen Sehnsüchten, die wir als Mensch haben, als die, die sich vielleicht zusammenfassen lässt im Spruch, zeig mir deine Herrlichkeit. Ich bin überzeugt, dass wenn ein Mensch davon lebt, dass er die Herrlichkeit Gottes immer wieder sucht und sieht, dass alle Wünsche von seiner Seele gestillt werden. Ja, wenn er die Herrlichkeit und Erhabenheit Gottes zum Zentrum von seinem Leben macht, zum Dreh- und Angelpunkt, dass ihm nichts anderes mehr wird fehlen. Dass, wenn wir eine tiefe Faszination von Gott bekommen, das uns auch treibt, wenn es nicht so faszinierend aussieht in unserem Leben. Ich glaube darum, eine Predigt muss ein Jubel sein über die Herrlichkeit Gottes. Sie muss unser Herz erwärmen, dass Gott der Höchste ist und dass Gott einmal wird aufstehen und die Fülle von seiner Herrlichkeit und Erhabenheit sichtbar wird. Von dem müssen wir immer wieder zehren. Und von dem soll unser Leben voll werden, von der Herrlichkeit Gottes. Und schaut, das ist die erste Überzeugung, die ich aus dem Text nehme. Dass Gottes Ziel seine Herrlichkeit ist. Das zweite, was ich aber daraus nehme, ist das, dass das Leid in dieser Welt dieser Herrlichkeit keinen Abbruch tun kann. Das Leid in dieser Welt und vielleicht deine eigene Not in deinem Leben, die du hast, tut der Herrlichkeit Gottes keinen Abbruch. Gerade dann, wenn es eben nicht grossartig aussieht, glaube ich, dass die Herrlichkeit Gottes noch viel heller erstrahlt. Wir haben hier, meine ich, im Psalm 57, die Stelle in der Bibel, wo wir sehen, wie jemand an der Herrlichkeit Gottes festhaltet, trotz der grössten Not, die er hat. Ich höre immer wieder mal die Vorstellung, dass man sagt, ja, Gott wird uns vor aller Not bewahren. Ich glaube, das ist Gift für unser Glaubensleben. Denn wie viele verzweifeln doch und wie viele verzweifeln auch in den Freikirchen und in den Kirchen überhaupt oder irgendjemand in der Schweiz, weil man ihnen sagt, Gott wird dich bewahren vor aller Not. Er wird dir alle Not, alle Krankheit, alles Elend wegnehmen. Und zwar jetzt. Nein, Gott bewahrt nicht immer vor der Not. Und das sehen wir in unserem Psalm. Aber er bewahrt immer in der Not. Er will vor allem eins, dass wir, ob es jetzt uns super toll geht und wir einen Sechser haben, ob es uns miserabel geht, weil wir eine ungenügende Note haben und noch zu unserem Nichtverschulden. Er will, dass wir vor allem eins bedenken, seine Herrlichkeit. Und dass wir an dieser festhalten, auch wenn die Herrlichkeit Gottes hinter einer Wolke ein bisschen verschwindet. Wir müssen wieder David von dieser Sehnsucht nach dieser Herrlichkeit getragen sein, weil er sagt im Vers 2 etwas Spannendes. Denn auf dich, Gott, traut meine Seele, bis das Unglück vorübergehe. Ich bin erst nach langem Nachdenken über den Satz gestolpert. David malt uns bildlich vor die Augen, wie es zugehen kann, wenn das Unglück nur Schritt für Schritt an unserem Leben vorbeigeht. Es zeigt uns eine Situation, wo David eine Ewigkeit lang bangen muss, bis das Unglück vorbeigegangen ist. Das Unglück rennt nicht vorbei. Er sagt nicht, bis das Unglück vorbeigerannt ist. Es verschwindet auch nicht. Es kehrt auch nicht in der Hälfte vom Weg um. Nein, sondern sagt, bis das Unglück Schritt für Schritt an mir vorbeigegangen ist. Der David wird nicht vor der Not bewahrt. Er wird nicht per Helikopter rausgerissen. Nein, aber er wird in der Not bewahrt und von der Herrlichkeit Gottes ergriffen. Nur dann, wenn Gott uns nicht mehr in der Not bewahren will, dann wird er uns rausnehmen. Aber das ist seinem guten Willen überlassen. Und ja, allenfalls wird er uns sogar gerade direkt wegnehmen und in den Himmel zu sich holen. Von zwei Irrtümern befreit uns der Text. Nämlich das erste, dass ein Christ keine Not haben soll. Von diesem Irrtum befreit uns der Text. Vom zweiten, und das ist gerade so wichtig, befreit uns der Text nämlich die Tendenz, dass wir doch Not vor Gott gern kleinreden. Uns irgendwie dann ein bisschen zurückhalten, was uns wirklich Not und Bange macht. Wir dürfen Gott unsere Not klagen. Wir sollen Gott in Metaphern, wie der Psalm da braucht, wir sollen Gott damit bestürmen, mit dem, was uns Not macht. Wir dürfen von wilden Tieren reden, die uns zerfleischen. Von Krieg. Als ob wir uns fühlen, wie uns Menschen mit Speer, Pfeil und Schwert angreifen würden. Ja, wir dürfen von unseren Feinden reden, als von solchen, die Fallen stellen, die hinterlistig ihr Werk tun. Für unsere Ohren klingt das immer ein bisschen blumig und archaisch und ein bisschen komisch. Um was geht es überhaupt, wenn da der David von Leu redet, mit einer scharfen Zunge, von Krieg und von Fallensteller? Ganz einfach. Er redet hier davon, dass er erlebt hat, dass Menschen mit ihren Zungen ihn verletzt haben. Und wie viel schärfer und wie viel verletzender sind durch Zunge und sind durch Wort als ein Schwerthieb. Die Wunde von einem Schwertschlag, die verheilen relativ gut. Aber die Wunde, die unsere Zunge manchmal schlägt, die verletzen die Seele so tief, dass sie nicht so schnell verheilen. Es handelt hier davon, dass wir vielleicht übervorteilt werden in unserem Leben. Ja, dass man uns auch hinterlistig übergeht und Schaden zufügt. Wir dürfen sicher auch unsere Krankheiten hier mitgehören, auch wenn sie nicht explizit erwähnt sind. Und wir dürfen auch die Liste vom Teufel da drinnen hören, die uns bedrängen und Not machen. Aber wir sollen diese Not nicht verschwiegen, sondern wir sollen sie Gott sagen. Und vielleicht dient uns da der Psalm 57 als Gebet dazu, wo wir mitbeten dürfen. Was macht der David, nachdem er die Not Gott gebracht hat? Das Spannende ist, er bildet sich nicht zum Scharfschützen aus, wie manche Christen, wenn sie verletzt worden sind und so richtig mit der gleichen Waffe anfangen zurückzuschlagen. Nein, das macht der David nicht. Da ist sein Stolz zu heilig dafür. Nein, der Anker von seiner Seele, oder das heisst, die Waffe, die der David jetzt zückt, das ist die Herrlichkeit Gottes. Wir dürfen zwar schreien, ja, wir dürfen rufen, ja, wir sollen sicherlich auch manchmal brüllen und weinen, aber wir sollen darum ringen, dass wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes nie verlieren. Das ist unsere Waffe. Und in dieser Hoffnung sagt David sogar, ich liege mitten unter Leu. Der Erich Zenger, der übersetzt das noch ein bisschen spannender, er übersetzt, mitten unter Löwen muss ich mich niederlegen. Der David sagt hier nichts anderes als, hört, von mir aus schlafe ich im Rachen vom Leu oder in der Höhle vom Leu, wenn mir nur eins bleibt, die Herrlichkeit Gottes. Ich schlafe lieber da als irgendwo sonst, hauptsächlich mir bleibt die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist immer die gleiche, wie interessant dein Leben mag aussehen. Die bleibt immer die gleiche. Es ist nur so, dass der Kontrast zu deinem Leben vielleicht grösser wird, wenn eben dein Leben nicht so toll aussieht. Wir sollen die Not nicht verleugnen, wir sollen sie auch nicht kleinreden, aber wir sollen den unglaublichen Kontrast zu der Herrlichkeit Gottes anfangen geniessen und suchen. Der Jim Cimbala, den ich diese Woche besuchen darf, wo ich mich extrem darauf freue, in unseren Ferien, weit weg in den USA, der hat mal gesagt, Gott präsentiert seine Taten oftmals auf dem Hintergrund dunkler Stellen. Warum? Um den Kontrast zu verschärfen. Also er hat auf Englisch gesagt, da ist es jetzt einfach übersetzt. Gott präsentiert seine Taten oftmals auf dem Hintergrund dunkler Stellen, um den Kontrast zu verschärfen. Darum kann Not der Herrlichkeit Gottes keinen Abbruch tun, wenn man in allem Gottes Herrlichkeit soll erhoffen. Ich glaube, darum muss die Herrlichkeit Gottes unser grosses Anliegen sein. Es muss unsere Bestimmung werden, unser Zentrum. Ja, ich möchte es so sagen, wenn das oberste Ziel Gottes seine Herrlichkeit und Erhabenheit ist, wenn das sein Grundanliegen ist, dann ist doch das meine Bestimmung. Dann ist doch das mein Wunsch, ja sogar mein Amt und meine Pflicht, dass ich immer öfters und immer tiefer und immer mehr danach strebe, dass die Herrlichkeit Gottes gefördert wird. Der David sagt das so im Vers 8. Mein Herz ist bereit, Gott. Mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Ich bin überzeugt, es gibt keinen Zustand. Keinen einzigen Zustand in meinem Leben. Es gibt keinen einzigen Zustand in deinem Leben, wo du Gott und seine Verherrlichung verweigern kannst. Es gibt keinen Zustand in deinem Leben, wo du Gottes Verherrlichung verweigern solltest. Wenn du krank bist, Gott soll deine Musik haben, auch wenn die Zeiten von deiner Harfe ein bisschen schräg gestummen sind. Ich bin nicht der Überzeugung, dass das Lobpreis Gottes immer in wohlklingenden Tönen passieren muss. Nein, aber wieso sollst du Gott denn nicht loben? Wenn du arm bist, wieso sollst du arm sein im Lob Gott gegenüber? Wenn dir viel fehlt in deinem Leben, wieso soll dir das Wichtigste fehlen? Verherrlichung Gottes. Wenn du viel beschäftigt bist, du sollst noch immer Zeit finden, Gottes Herrlichkeit zu suchen. Und ich glaube, wenn deine Not riesig ist, dann halte ich an der Verherrlichung Gottes. Sollen doch deine Feinde, soll doch deine Krankheit, soll doch alle Schwerter gewetzt werden, sollen Fallen gestellt werden, soll es dir noch so übel gehen, so versuch vor allem das, verherrliche Gott, hoff auf ihn. Doch eine Frage muss ich stellen, was ist, wenn Gott dir die liebste Person in dieser Welt nimmt? Ehrlich gesagt, ich weiss dann nicht, wie fest die Verherrlichung oder die Herrlichkeit Gottes mir dann noch wird vor Augen sein. Ich weiss nur das. Die Trauer, die soll ihre Zeit haben. Ja, das Schweigen vor Gott. Vielleicht sogar auch, dass man nicht mehr beten kann. Ich hoffe für mich nur das, dass dann Gott mir noch kümmerliche Hoffnung lässt von seiner Herrlichkeit. Dass irgendwann Gott erscheinen wird, seine Herrlichkeit sichtbar wird, auch denen, die verstorben sind, und dass die Herrlichkeit auch werden sehen und werden auferweckt werden. Und die, die sich so gut gegangen ist in ihrem Leben an Gott gehalten haben, dass die den Moment werden erleben, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Das hoffe ich. Doch ich meine, es gibt die höchste Form von der Verherrlichung Gottes in so einem Fall, wenn die liebste Person stirbt. Das ist dann, wenn die Gemeinde, wenn die Fähigkeit stellvertretend in die Verherrlichung Gottes einsteigt. Stellvertretend für die Person. Nämlich damit, dass sie für die Trauer da ist, dass sie ihm Beistand schenkt, dass die Leute die Trauer mittragen, ja, dass sie Trost schenken, dass sie im Stillen Gott verherrlichen in ihrem Gebet, dass sie Gottes Herrlichkeit ersehnen für die Person, die das nicht mehr kann. Darum sagt Paulus, weint mit den Weinenden. Ich muss sagen, ich halte es für ungesund, wenn im Gegenzug, und das geschieht leider sehr oft, Christen kommen und dann sagen, du musst nur mehr glauben. Die Leute, meine ich, probieren ungesund zwei Sachen zu trennen, die zusammengehören. Sie wollen nämlich das Leben und den Glauben aufspalten, weil sie Angst haben, dass das Leben den Glauben nicht mehr tragen mag. Aber das ist so fatal, wie wenn jemand versuchen würde, zwei zusammengeklebte Blätter, die mit Sekundenkleber zusammengeklebt sind, mit einer Schere wieder auseinanderzuschneiden. Glauben und Leben gehören zusammen. Aber wir sollen die Verherrlichung Gottes stellvertretend übernehmen für die, die es nicht mehr können. Für die, die vielleicht eine trübte Sicht auf Gottes Herrlichkeit haben, die nur noch irgendwie einen Nebel sehen oder eine Wand vor sich. Darum, in keinem Moment von unserem Leben soll die Verherrlichung Gottes außer Sicht geraten. Weil es kommt ein Höhepunkt. Und auf diesen Höhepunkt zielt auch unser Psalm hin. Das ist das Letzte und das ist der Höhepunkt der Predigt. Der Höhepunkt im Zusammenhang mit der Herrlichkeit Gottes. Achtet euch darauf, der David sagt im Vers 9: Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. In dem Augenblick, wo der David sagt, ich will das Morgenrot wecken, in dem Augenblick sehnt er und sieht er den Höhepunkt der Herrlichkeit und Verherrlichung Gottes. Es geht nicht nur simpel darum, dass er jetzt nach der Nacht aufs Morgenrot wartet, wo er irgendwann dann auch die Sonne sehen darf, die über den Horizont kommt. Es ist nicht nur das, dass er weiss, wenn es am Morgen etwas heller wird, dann wird sehr wahrscheinlich auch irgendwann einmal die Sonne kommen. Und wenn der David also in der Nacht anfängt zu schreien, auch in der Nacht von seiner Not, dann hat er die Hoffnung, dass es bald einmal hell wird und die Sonne dann kommt. Aber das ist nicht das Eigentliche, wenn er da sagt, ich will das Morgenrot wecken. Sondern es geht um etwas viel Tieferes und etwas viel anderes. Es ist nämlich nicht nur die schlechte Hoffnung, dass die Sonne wieder mal kommt, sondern es ist die Hoffnung, und da haben wir die Stelle im Psalm 57 im Alten Testament, wo der David hofft, dass einisch der Messias kommt. Dass einisch mal sein Retter kommt. Es ist so, im Psalm 110, Vers 3, ist die Erwartung, dass der Messias aus dem Morgenrot kommen wird. Das Morgenrot, wie das Vorzeichen ist vom Messias. So wie die Sonne nach dem Morgenrot kommt, so redet Psalm 110 davon, dass Jesus, dass Christus, dass der Messias aus dem Morgenrot kommt. Das Morgenrot ist im alten Israel zu der Hoffnung geworden, dass der Messias einst kommt. Jeden Tag, wenn der David aufgestanden ist, wenn ich es mal überspitzt sagen darf, und hat gesehen, dass im Himmel hell wird, hat in seinem Herz eine Sehnsucht vorlockt, dass irgendwann der Messias kommt. Dass irgendwann der Retter kommt. Wenn der David sagt, ich will meine Instrumente nehmen, Psalter und Harfe, und will das Morgenrot wecken, dann hat er die Erwartung, ich möchte die Verherrlichung Gottes vorbereiten, dass wenn denn Gott selber erscheint, ich nur noch staunen kann. Er hat die Hoffnung, dass irgendwann einmal ein Morgen kommt nach der Nacht, wo es nie mehr Abend wird. Schaut, so wie das Morgenrot der Vorboten ist von der Sonne, so ist die Verherrlichung Gottes der Vorbote von Jesus Christus, der einmal wiederkommen wird. Wo Jesus einmal sichtbar in der Herrlichkeit Gottes erscheinen wird. Wo allem Elend ein Ende machen wird. Wo aller Not ein Ende machen wird. Wo wird auch meiner Sünde, wo ich immer wieder reinfalle, ein Ende machen wird. Wo allem Unrecht, wo mir widerfährt, ein Ende machen wird. Ja, er wird erscheinen, wo schon einmal erschienen ist. Wo vor 2000 Jahren schon mal gekommen ist und am Kreuz schon eine Vorleistung gegeben hat für alle meine Sünden. Und sie dort vertilgt hat. Und er wird einmal wiederkommen, um das Dokumentenfest allen Menschen sichtbar zu machen, dass er gestorben ist für meine Sünden. Du musst Gott verherrlichen. Du musst alles in deinem Leben nehmen, um die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben festzuhalten, um dich nach der zu sehnen. Dann, wenn es dir schlecht geht, dann, wenn du gefallen bist, dann, wenn du hoffnungslos bist, aber auch dann, wenn dein Herz eh schon juckt und frohlockt. Dann sollst du die Herrlichkeit Gottes suchen und dich an der festhalten. Der David macht es so, er nimmt sein ganzes Instrumentarium mit, Psalter und Harfe, als ob er vier Hände hätte und auf allen Instrumenten gleichzeitig könnte spielen. So sollst du alles in deinem Leben nehmen und Gott damit verherrlichen. Du sollst deine Hände nehmen, mit denen du nicht stehlen sollst, sondern deine Hände sollen Gott verherrlichen. Du sollst deine Gedanken nehmen und mit deinen Gedanken Gott verherrlichen und nicht in deinem Hirn sagen, oh du Esel, dir zahle ich heim, wenn dir jemand schlecht kommt. Du sollst deine Zunge nehmen und mit der nicht verletzend sein, sondern mit der Zunge das tun, wo Gottes Ziel mit dieser Weltgeschichte ist, nämlich seine Herrlichkeit. Und du sollst deine Knie nehmen und auf die Knie gehen und dich dem Gott anvertrauen. Und dem Gott sagen, ja, wie oft habe ich deine Herrlichkeit nicht gesucht, aber da hast du mein Leben. Mit allen Ritzen und Spalten, ich will dich verherrlichen. Und da hast du mein Leben, vergib du dort, wo ich Sünde habe, dort, wo du nicht verherrlicht worden bist. Oder sonst frag dich, ob du wirklich willst, dein Leben darauf verschwenden willst, dir selber die Herrlichkeit zu erkämpfen und zu erschaffen. Gottes oberste Ziel in der Weltgeschichte ist dir, dass seine Herrlichkeit und Erhabenheit sichtbar wird. Dass wir mal Jesus werden sehen, der wieder wird kommen mit seinen Zeichen, die er wegen uns hat bekommen am Kreuz auf Golgatha. Wo im Philippus heisst, im Philipperbrief im Neuen Testament, dass alle Menschen mal werden auf die Knie gehen und sagen, du bist Herr. Die einen werden das tun zu ihrer Verdammnis. Die anderen werden das tun zur ewigen Hoffnung und zur Erlösung. Darum will ich die Herrlichkeit Gottes in mein Herz fassen. Und ich hoffe, Gott haltet mir die kümmerliche Hoffnung auch dann, wenn es nicht so einfach ist. Ich tue beten. Erhebe dich Gott über den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Ja, und wenn es so heisst, alle Welt, dann meint das auch mein kleines Herz. Erheb dich Gott und mach es hell in meinem Herz, dass ich deine Herrlichkeit suchen und auf sie hoffen darf, Tag aus, Tag ein. Ja, dass mich das erfasst in jeder Stunde von meinem Leben, deine Herrlichkeit, und dass das Wichtigste ist, dass es wichtiger ist, als gut hier zu stehen, dass es wichtiger ist als Reichtum, dass es wichtiger ist als Ansehen, dass es wichtiger ist, als dass ich unbedingt mein Recht durchsetzen muss. Dass die Herrlichkeit Gottes mein Herz erfasst, das bitte ich darum. Und Jesus Christus, ich bin in der Überzeugung und in der Gewissheit nach der Heiligen Schrift, dass du einst wieder wirst kommen in Macht und Herrlichkeit. Das ist das, wo der David darauf gewartet hat, wo er gesagt hat, ich will Morgenröte wecken. Da hat er die Hoffnung gehabt, dass du einst wirst kommen. Und wir dürfen heute in der Zeit leben, wo du schon mal gekommen bist vor 2000 Jahren. Auch wenn man dort vielleicht noch nicht viel Grossartiges gesehen hat und Herrliches. Aber wir stehen in einer Zwischenzeit, wo wir warten auf den Moment, wo du wiederkommst. Auf diesen Moment hin will ich leben und will, so gut es geht, dich mit meinem Leben verherrlichen. Und vergib du mir, wo ich das nicht tue. Ich danke dir, dass du ein grosser, ein gnädiger, ein geduldiger Gott bist. Dass du einst wirst kommen und alle Welt deine Herrlichkeit wird sehen. Amen.